Herzlich willkommen zu unserem Naturnerds-Podcast. Ich bin Manuel Labig, Biologe, Naturnerd und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Der Baum des Jahres, die Blume des Jahres oder auch ganz neu der Einzeller des Jahres. Sehr, sehr viele unterschiedliche Titel und wir schauen uns jetzt mal an, wer entscheidet das eigentlich, welche Art da so gekürt wird und warum wird ausgerechnet eine Alge oder ein Moos ausgezeichnet. Und geht es hier wirklich um Naturschutz oder ist es doch wohl eher wohlklingende PR? Jedes Jahr tauchen sie auf wie so eine Art Naturranking. Der Vogel des Jahres, die Giftpflanze des Jahres, das Mineral des Jahres. Und mittlerweile ist die Liste wirklich lang, sehr lang. Ich habe sie mal zusammengestellt. Ich habe mal geschaut, was alles so in Deutschland so gekürt wird. Und das ist jetzt kein Scherz. Da kommt wirklich einiges zusammen. Und das hier sind alles aus Titel aus offiziellen und halboffiziellen Quellen. Und ich habe mir mal ein kleines Mitmachrätsel überlegt. Ich habe jetzt mal einen Titel darunter versteckt, den es bei zumindest bei der Aufzeichnung dieser Folge nicht gab. Ihr könnt euch jetzt mal überlegen, welcher hier nicht ganz reinpasst. Am Ende löse ich dann auf. Bei den Pflanzen wird der Baum des Jahres gekürt, die Blume des Jahres, die Stadtpflanze des Jahres, Staude, Heilpflanze, Arzneipflanze, Giftpflanze des Jahres, Orchidee, Stadtpflanze, Wasserpflanze des Jahres, Gemüse, regionale Streuobstsorte des Jahres, Moos des Jahres, Alge des Jahres. Bei den Pilzen, ja, da gibt's Pilz des Jahres und in Kombi mit den Pflanzen Flechte des Jahres. Bei den Tieren gibt's auch eine Menge Titel, weil, naja, es gibt ja auch eben sehr viele Tiergruppen. Da gibt es den Vogel des Jahres, Fisch des Jahres, Fledermaus, Insekt, Schmetterling, Libelle des Jahres, Wildbiene des Jahres, Spinne, Mücke, Weichtier des Jahres, Höhlentier des Jahres, Reptil, Amphib des Jahres, Wildtier des Jahres, Zootier des Jahres, gefährdete Nutztierrasse des Jahres. Doch hört es jetzt nicht auf, sondern bei den Mikroorganismen geht's auch weiter. Mikrobe des Jahres, Einzeller des Jahres. Das sind auch Titel, die vergeben werden. Doch nicht nur Lebewesen erhalten Titel, sondern geologische Formationen, ganze Ökosysteme. Da gibt es zum Beispiel den Boden des Jahres, Flusslandschaft des Jahres, Waldgebiet des Jahres, Pflanzengesellschaft des Jahres, Allee, Gestein, Mineral des Jahres, Fossil des Jahres, Naturwunder des Jahres, Gewässertyp des Jahres. Ja, das waren jetzt eine ganze Menge Titel und die Frage ist jetzt, welchen Titel gab es nicht? Welchen habe ich mir ausgedacht? Und zwar ist es die Mücke des Jahres. Alle anderen Titel wurden bis dato vergeben. Im Ausland gibt es natürlich auch eine Menge Titel, die so vergeben werden. Sehr bekannt und groß ist Bird of the Year, vor allem aus den USA und in Großbritannien. Dann gibt es den European Tree of the Year, wird von der NGO in Tschechien organisiert. Ja, und woher kommt das denn jetzt eigentlich alles? Also angefangen hat es in den USA. Nach dem großen Erfolg des allerersten Earth Day in den 70ern oder 1970. Das war eine sehr große Naturschutzaktion mit über 20 Millionen Teilnehmenden. Im Nachgang hat die Naturschutzorganisation National Audubon Society den Vogel des Jahres ausgerufen. John James Audubon war US-amerikanischer Ornithologe und Zeichner und der war eben Namensgeber für diese Gesellschaft. Und das Ziel war, Aufmerksamkeit zu schaffen für den Artenschutz und damals eben ganz konkret für Vögel. Ein Jahr später dann, 1971, hat der deutsche NABU, also der Naturschutzbund, die Idee aufgegriffen und hat hier den ersten Vogel des Jahres gekürt. Und das war der Wanderfalke. Dazu kommen auch noch, weil es eben ja sehr interessante Hintergrundgeschichte hat. Heute gibt es eben sehr, sehr viele dieser Titel. Aber wer entscheidet eigentlich? Also wer wählt? Wird überhaupt gewählt? Wer kürt dann am Ende? Wer schlägt vor? Wie funktioniert das? Also diese ganzen X des Jahrestitel, das sind keine staatlichen Auszeichnungen oder so, ne? Also das muss man sich schon klar machen. dass es da kein zentrales Gremium gibt, sondern stattdessen sind es ganz viele unterschiedliche Organisationen, die dann solche Aktionen ins Leben rufen. Das können Naturschutzverbände sein, Umweltorganisationen, wissenschaftliche Institute, aber auch Vereine oder auch botanische Gärten. Und die sind überhaupt nicht miteinander verbunden. Jeder macht da so ein bisschen, was er will, ja, und ruft dann so ein Lebewesen des Jahres einfach so aus. Hier mal so ein paar Beispiele. Der NABU ist zum Beispiel für den Vogel des Jahres und Insekt des Jahres verantwortlich und ruft das jedes Jahr aus. Der Botanische Sondergarten Hamburg-Wandsbek vergibt den Titel Giftpflanze des Jahres. Und der BUND, also der Bund für Umwelt- und Naturschutz, macht auch bei verschiedenen Artenschutzkampagnen mit. Der Fisch des Jahres zum Beispiel wird vom Deutschen Angelfischverband ausgerufen. Und dann gibt es eben auch noch sehr spezielle kleine Vereine wie die Bryologisch-Lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa e.V. Also bryologisch quasi moosbezogen und lichenologisch auf Flechten. Das ist ein Verein, der weniger als 400 Mitglieder hat weltweit. Ganz, ganz kleiner Verein von Spezialisten und der kürt zum Beispiel das Moos des Jahres oder die Flechte des Jahres. Diese ganzen Organisationen, die sind meistens gemeinnützig. Sie arbeiten oft mit Ehrenamtlichen und ja, vielen Experten, Expertinnen, Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen zusammen. Und sie wählen eben Arten aus, organisieren die Kommunikation, stellen Bildungsmaterialien dann oft im Nachgang auch noch zur Verfügung. Und finanziert wird das Ganze oft durch Spenden, manchmal auch durch Fördermittel oder eben auch durch die Mitgliedsbeiträge. Ja, wie bekannt und wirksam so eine Aktion dann ist, das hängt dann eben auch stark davon ab, wie ja zum einen engagiert die Organisation ist, aber auch wie groß und wie bekannt. Beim Vogel des Jahres vom NABU zum Beispiel, da gibt es regelmäßig eine sehr, sehr große mediale Aufmerksamkeit. Und viele andere Aktionen sind eher sehr, sehr klein, weil sie eben von ja kleinen Organisationen durchgeführt werden. Wie läuft dann so eine Wahl überhaupt ab? Also die Auswahl erfolgt meist in zwei Schritten. Zuerst gibt es so eine Vorauswahl durch Fachgruppen oder Expertenteams. Die können dann ja je nach Organisation relativ groß sein oder auch sehr, sehr klein, aus nur 1, 2, 3 Personen bestehend. Und das sind oft Mitglieder von den Verbänden oder von wissenschaftlichen Instituten und die schlagen dann Arten vor, die sich besonders eignen. Und da geht es eben oft um Kriterien wie Schutzbedürftigkeit, also wie ist es um diese Art gerade bestellt, die ökologische Bedeutung, Bekanntheit ist natürlich auch immer ein wichtiger Faktor, oder gibt es vielleicht gerade aktuelle Umweltthemen, die sich dazu eignen. 2025 waren dann beim Vogel des Jahres zum Beispiel folgende Arten nominiert: Kranich, Schwarzstorch, Schwarzspecht, Waldohreule und Hausrotschwanz. Anschließend gibt es dann meist eine öffentliche Abstimmung. Ja, bei kleineren Aktionen dann auch ist es eher intern. Beim NABU haben 2025 aber rund 140.000 Menschen abgestimmt, also schon eine sehr, sehr große Menge. Und gewonnen hat der Hausrotschwanz. Bei kleineren Aktionen entscheidet dann oft eine Jury, wie gesagt. Manchmal wird auch beides kombiniert, also erst so eine öffentliche Wahl und dann nochmal eine finale Auswahl durch ein Gremium. Das Ergebnis wird dann medial verbreitet über Pressemitteilungen, Infomaterial, Veranstaltungen und Ziel ist es halt, wie gesagt, Aufmerksamkeit zu erregen. Und nach der Wahl geht es dann oft weiter mit verschiedenen Aktionen. Beim NABU jetzt in diesem Jahr 2025 zum Beispiel gab es im Anschluss ein kostenloses Webinar zum Hausrotschwanz. Es gab mehr Infos darüber, wie man Nistplätze bereitstellen kann, was man im Garten so tun kann oder am Haus und was die Art generell so zum Überleben braucht. Insgesamt ist es also sehr, sehr aufwendig, solche Aktionen ins Leben zu rufen. Die Frage ist jetzt, bringt das was? Also hilft das den Artengruppen? Und die Antwort ist, das ist schwer zu sagen. Es ist schwer zu tracken tatsächlich. Und warum ist das so? Weil Artenschutz eben einfach komplex ist. Also Klimawandel, Lebensraumqualität, Landnutzung, Nahrungsverfügbarkeit, Umweltverschmutzung, Schutzmaßnahmen und so weiter, das wirkt sich alles auf Tiere und Pflanzen aus. Und das ist eigentlich kaum möglich, den Effekt einer einzelnen Kampagne direkt zu messen. Viele Veränderungen bei Tieren und Pflanzenbeständen dauern außerdem Jahre oder Jahrzehnte und ja, Die meisten Kampagnen haben eben nur relativ kurze und begrenzte Laufzeit. Ein weiteres Problem, was generell im Naturschutz ein Problem ist, dass es für viele Arten keine flächendeckenden, regelmäßigen und verlässlichen Daten zur Bestandsentwicklung gibt. Man weiß oft gar nicht genau, wie viele Tiere leben überhaupt in unserem Land oder in verschiedenen Regionen. Und diese sogenannten Monitoring-Programme, die sind ziemlich aufwendig und damit auch sehr teuer. Und deshalb gibt es eben oft sehr große Datenlücken. Und ein weiteres Problem ist so ein bisschen, dass der Naturschutz natürlich auf verschiedenen Ebenen wirkt und auch auf verschiedenen Ebenen organisiert wird. Also lokal, dann in größeren Regionen und national, dann noch durch die EU. Und dadurch gibt es eben viele Akteure und es ist eigentlich fast unmöglich, herauszufiltern, welche einzelne Aktion von welchem Akteur jetzt wirklich einen Effekt hat. Jedenfalls kann man sagen, positive Effekte, die gibt es auf jeden Fall auch. Die Kampagnen machen auch Arten bekannt, die sonst vielleicht weniger Aufmerksamkeit haben. Sie sensibilisieren Menschen für Lebensräume und für ihre Schutzbedürfnisse und zeigen vielleicht auch auf, was sie zu Hause vielleicht in ihrem Rahmen so tun können, um die Arten zu fördern. Und sie können auch politischen Druck erzeugen. Also das kann nämlich dann auch dazu führen, dass vielleicht mehr Mittel in Schutzprojekte fließen oder auch in die Forschung oder auch in dieses besagte Monitoring. Ich habe hier mal ein positives Beispiel mitgebracht. In den 60er und 70er Jahren, da stand es ziemlich schlecht um den Wanderfalken. Also in vielen Regionen Europas, auch in Deutschland, galt er als beinahe ausgestorben. Und der Grund war nicht ein natürlicher Rückgang, sondern das war eine direkte Folge menschlicher Umweltverschmutzung. Und insbesondere ging es da um das Pestizid DDT. Dieses Mittel, das ja ursprünglich zur Bekämpfung von Insekten, Schädlingen in der Landwirtschaft eingesetzt wurde, gelangte über die Nahrungskette in die Körper von Greifvögeln. Nämlich weil andere Tiere dann Insekten gefressen hatten, die mit diesem DDT eben besprüht wurden und diese Tiere wiederum dann von den Greifvögeln gefressen wurden. Und die Folge war, dass der Kalziumstoffwechsel gestört wurde und das hat dann zu einer extrem dünnen Eierschale geführt. Und viele Eier zerbrachen noch vor dem Schlüpfen und die Bestände brachen einfach extrem ein. Mit der Wahl des Wanderfalken zum Vogel des Jahres 1971 durch den NABU, früher war es noch Deutscher Bund für Vogelschutz, wurde ein öffentlicher Weckruf gestartet, kann man sagen. Also es ging nicht nur um den Schutz dieses einzelnen Vogels, sondern um im Prinzip ein deutliches Zeichen gegen den leichtfertigen Einsatz dieser Chemikalien. Und die öffentliche Aufmerksamkeit, die durch diese Auszeichnung erzeugt wurde, die trug auf jeden Fall dazu bei, dass DDT in der BRD dann 1972 verboten wurde. Und die Geschichte des Wanderfalken zeigt eigentlich ziemlich eindrucksvoll, welche Kraft Umweltbildung und symbolische Maßnahmen in dem Fall auch entfalten können. Und heute gilt der Wanderfalke als eine der großen Erfolgsgeschichten des Artenschutzes hier im Lande. Ich habe nochmal ein paar Beispiele mitgebracht. 2016 wurde der Feldhamster als Wildtier des Jahres gekürt. Und der Feldhamster, der ist im Naturschutz so ein bisschen ein Symbol für den Rückgang der Artenvielfalt in unserer heutigen modernen Agrarlandschaft. 2022 wurde die Brennnessel als Heilpflanze des Jahres gekürt, vor allem wegen ihrer Bedeutung als Lebensraum und vor allem als Insektenpflanze, weil ziemlich viele Insekten Brennnesseln brauchen, darunter viele Schmetterlinge und Brennnessel eben oft nicht so den guten Ruf hat, weil sie eben auch ziemlich wehrhaft ist und auch oft aus dem Garten entfernt wird. Dabei ist sie eben total wichtig. Die Gelbbauchunke, auch ein immer seltener werdendes Amphib, war Lurch des Jahres und ist stellvertretend so ein bisschen für den Verlust dieser kleinräumigen Habitate wie Pfützen und kleine temporäre Tümpel und so weiter, was ja auch wiederum auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Gibt's eigentlich auch Kritik? Kann man sagen, die gibt es. Also manche sagen, auch aus dem Naturschutzbereich, das ist ja nur symbolischer Aktionismus oder Greenwashing. Manche sagen, auch Artenvielfalt wird hier auf so ein paar Sympathieträger reduziert. sind eben oft so, ja, niedliche Tiere oder schöne Pflanzen. Aber was ist mit den unscheinbaren Arten? Also, die kommen oft ziemlich zu kurz. Also, ja, Spinne des Jahres gibt es jetzt ja zwar mittlerweile auch, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Tier- und Pflanzengruppen, die da jetzt nicht gekürt werden, die es aber auch extrem schwer haben, die jetzt vielleicht nicht süß oder nicht hübsch sind, im klassischen Sinne. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, wenn solche Vorzeigearten geschützt werden, profitieren ja auch andere Arten. Also es ist ja nicht so, dass dann nur diese eine Art, sobald so ein Habitat eben geschützt wird, was davon hat, sondern andere Arten haben ja auch was davon. Dann kommt noch so ein Kritikpunkt mit im Spiel, der eigentlich seit dem Beginn des Naturschutzes existiert und so ein Dauerstreitpunkt ist. Artenschutz oder Habitatschutz. Die einen Naturschützer kritisieren, dass der Fokus zu stark auf Artenschutzmaßnahmen gelenkt wird, ohne dass die großen Zusammenhänge im Ökosystem oder der Ökosysteme berücksichtigt wird und dass man besser ganze Ökosysteme und Habitate schützen muss. Andere wie hingegen sagen, dass so ein zu starker Fokus auf den Habitatschutz den akuten Schutzbedarf einzelner Arten vernachlässigen kann. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Vielzahl an Titeln. Also wie gesagt, ne, ihr habt es ja am Anfang gehört, es gibt mittlerweile super viele X des Jahres Titel und die können sich auch gegenseitig Aufmerksamkeit nehmen. Das ist so ein bisschen das Problem möglicherweise. Ja, als Fazit kann man sagen, die X des Jahres Kürungen sind sicher keine Lösung für alle Umweltprobleme, aber sie lenken den Blick und sie können Bewusstsein schaffen. Und manchmal schaffen sie es auch, komplexe Themen greifbarer zu machen. Es gibt ja auch, wie gesagt, so ein paar positive Beispiele, bei denen man wirklich gemerkt hat, dass es etwas gebracht hat. Und in Zeiten von Klimawandel und Artensterben ist es eben wichtiger denn je, auch komplexe Themen irgendwie greifbar zu machen. Denn, ja, Natur ist nicht selbstverständlich, sondern schützenswert. Die Frage ist eben nur, wie genau? Ja, das war eine relativ kurze Folge. Demnächst gibt es wieder mehr und regelmäßigere Folgen. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao.